1 Baden-Württemberg. Leute.
Eine neue Ausgabe S1. Leute, ich begrüße ganz herzlich Professor Dominik Schwarzinger. Einen schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen, Frau Köster.
Sie sind Psychologe und Professor an der Hochschule für Medien in Berlin und haben sich intensiv mit Psychopathen beschäftigt. Die Nachfrage muss sein, auch mit Psychopathinnen?
Sehr wenig, um ehrlich zu sein. Wir haben uns vor allem mit Psychopathie im Berufsleben auch beschäftigt und mit schweren Fällen von Psychopathen. Psychopathinnen sind so ein Sonderfeld. Es gibt weniger Psychopathinnen als Psychopathen. Und da gibt es auch eine sehr einschlägige Forscherin in Deutschland, Frau Professor Benecke, die hat da sehr viel dazu gearbeitet. Und wer sich dafür interessiert speziell, der sei auf sie verwiesen.
Da können wir dann auch eine Leute-Sendung mit ihr empfehlen. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Wenn Sie jetzt sagen, Sie haben sich vornehmlich im beruflichen Umfeld mit Psychopathen beschäftigt, heißt also, weil dann in den Führungspositionen doch eher die Männer zu finden sind?
Es sind in Führungspositionen mehr Männer zu finden. Damit sind dort auch rein statistisch mehr Psychopathen. Und es sind eben mehr Männer Psychopathen. Und typisch psychopathisches Verhalten wird unter Männern leider oder wurde auch, sage ich mal, mehr wertgeschätzt und wurde als typisch männliches, starkes Führungsverhalten auch oft fehlinterpretiert. Und deswegen haben es mehr Männer in Führungspositionen geschafft, die Psychopathen sind.
Wenn wir jetzt schon über Führungspositionen sprechen, heißt das, es hat immer mit Hierarchie und mit Macht zu tun? Ist dieser Rückschluss zulässig?
In gewisser Weise ja. Erstens suchen Psychopathen bewusst solche Rollen für sich auf, weil das ihren typischen Motiven entspricht. Und zweitens reüssieren sie in gewisser Weise auch in diesen Positionen oder haben es zumindest in der Vergangenheit getan, weil so Verhalten erlaubt war. Ja. Und damit konnten sie sich dort auch sozusagen festsetzen.
Wenn Sie das Verhalten gerade ansprechen, welches Verhalten ist denn so typisch dafür?
Also typisch ist ein sehr überhebliche, selbst und fast schon egozentrische Überhöhung des Selbst, aber auch der eigenen Ansprüche und Bedürfnisse und vor allem dann ein sehr, sehr dominantes Auftreten mit sehr hohen Ansprüchen an andere, eine große Härte auch, emotionale Härte gegenüber anderen Menschen und natürlich auch schlimme Dinge dann, also ausbeuterische Verhaltensweisen etc.
Wobei Psychopath ist ja wahrscheinlich nicht gleich Psychopath, da gibt es auch unterschiedliche Merkmale, oder?
Genau, also man muss hier sehr vorsichtig sein. Also erstens mal gibt es wirklich echte Psychopathen, ganz schlimme Kaliber sozusagen, die auch wirklich Schwerverbrecher werden, die ja dann auch oft in Gefängnissen landen. Und es gibt mildere Formen, die wir im Alltag betrachten können, worum es vor allem auch in unserem Buch geht. Und Psychopathie besteht aus vielen Einzelaspekten und es gibt also viele Mischungen von Psychopathen. Es ist nicht jeder gleich oder jede.
Ja, Sie haben gerade Ihr Buch angesprochen, das erscheint Mitte September. Das haben Sie gemeinsam mit Heinz Schuler, der als Koryphäe galt, lange Jahre in Hohenheim Psychologie gelehrt hat. Zahlreiche Bücher haben Sie da gemeinsam verfasst. Was reizt Sie denn überhaupt so sehr an diesem Thema Psychopathen?
Also ich muss sagen, also Heinz Schuler hat dieses Thema aufgebracht, als ich nach dem Thema für meine Diplomarbeit gesucht habe vor 10 Jahren und mich hat allein dieser Begriff natürlich gecatcht. Ich fand das sehr, sehr spannend und es war eben eine Möglichkeit, sowohl Berufspsychologie, was wir eigentlich machen, mit klassischer klinischer Psychologie, also psychischen Störungen zu verbinden und dann eben auch das, was man ja mit Psychopathen so verbindet in der Populärkultur, also Filme etc. Und das war also eine sehr, sehr gute Kombination aus Dingen, die mich interessiert haben und ja, das hat den Reiz ausgemacht am Anfang.
Wenn Sie so einen typischen Psychopathen beschreiben sollten, wen würden Sie da aus der Geschichte herausgreifen?
Ja, typisch ist schwer. Wir haben in unserem Buch haben wir uns für Napoleon entschieden, aus mehreren Gründen. Vor allem, weil wir zeigen wollen, dass Psychopathie nicht immer nur schlimme Auswirkungen hat. Also, dass es immer ein Serienkiller oder sowas ist, sondern dass diese Menschen, so schlimm sie sind in ihrem Verhalten und in ihrer Psyche, doch auch positive Ergebnisse für eine Gesellschaft erzeugen. Und deswegen haben wir uns den herausgegriffen. Er war ein absolut egozentrischer, machthungriger Mensch, der sich für besser als alle anderen hielt, manipuliert hat, Menschen ausgenutzt hat, Kriegszüge geführt hat, die Hunderttausende Tote verursacht haben, ohne Reue, Aber gleichzeitig wichtige Impulse für Rechtsprechung, Literatur etc. gegeben hat. Und das ist das Spannende, dieser Dualismus an Psychopathie.
Interessant ist ja auch die Frage, ab wann könnte man so eine Diagnose stellen? Ab der Verantwortung in der Armee oder vielleicht vorher schon oder erst später?
Die Frage ist, wenn man gar keine eigene Verantwortung hat, also als Fußsoldat wird man oft auch gezwungen zu psychopathischen Handlungen und hat selber vielleicht große Schuldgefühle dabei oder leidet sehr darunter, dann ist man kein Psychopath. Psychopathen kennzeichnet eben, dass ihnen das überhaupt nichts ausmacht und sie absolut reuelos, gewissenlos schlimmste Gewalttaten verüben können. Und von dem her sind manchmal Menschen, die diese Dinge befehlen, viel psychopathischer, als sie dies ausführen.
Lässt sich das überhaupt sagen, wie viel Prozent der Bevölkerung sind mit diesem Persönlichkeitsmerkmal betroffen?
Ja, das lässt sich sagen. Und da muss man unterscheiden zwischen echten klinischen Psychopathen. Das sind 1-2% in der Bevölkerung und der sogenannten subklinischen Psychopathie, wo man eben eher von einem Kontinuum ausgeht, einer dimensionalen Ausprägung, die alle von uns in gewisser Weise in einer Ausprägung kennzeichnet. Und da geht man davon aus, dass die etwas überdurchschnittlichen Werte so 10-15% einer Bevölkerung sind.
Jetzt ist es ganz spannend, Sie haben es sogar an fiktiven Figuren festgemacht, zum Beispiel an der Figur von James Bond. Welche Merkmale gibt es denn da?
Ja, also das Spannende an Bond ist eben, dass er wirklich eigentlich einen Charakter hat wie ein wirklich Bilderbuch-Psychopath. Also er ist absolut charmant, ja. Er hat ein großes Ego natürlich auch, ist aber gleichzeitig absolut kalt, emotionslos, ermordet, er hat keinerlei Reue da dabei und er ist absolut angstfrei, er sucht den Nervenkitzel, er kann sofort umschalten von, ich sage jetzt mal, einer Kampfhandlung in eine Liebesszene und es ist eine fiktive Gestalt, aber in gewisser Weise hat er wirklich alle Merkmale eines Psychopathen auf den Leib geschneidert bekommen.
Und jetzt kommen die ersten Fragen rein von den SWR1 Hörerinnen und Hörern. Rico hatte eben zum Beispiel gleich geschrieben und wollte wissen, gibt es denn einen Unterschied zwischen Narzissten und Psychopathen?
Ja, also den gibt es und der liegt tief in der Psyche sozusagen verborgen. In der Außensicht sind Narzissten und Psychopathen oft ähnlich, weil sie dieses überhöhte Ego, diese Manipulation, diese ja auch Selbstliebe etc. beide aufweisen. Das, was Psychopathen aber davon unterscheidet, ist diese absolute Gefühlskälte, Reuelosigkeit, Angstfreiheit etc. Das haben Narzissten nicht. Ein Narzisst hat sogar ein sehr verletzliches Ego oft. Ein Psychopath ist das egal. Er hat keinerlei Gefühle in diese Richtung wie schlechtes Gewissen oder ein schlechtes Gefühl, wenn er ein schlechtes Feedback bekommt. Ein Narzissten, den trifft das sehr hart.
Jetzt sagen Sie, Sie weisen die Selbstliebe auf. Da würde ich doch gleich widersprechen müssen, denn ist es nicht gerade so, dass sowohl die Narzissten als auch die Psychopathen im Grunde die Selbstliebe nicht haben?
Nein, also die Frage ist, ob man wirklich also Selbstliebe hat oder die Selbstdarstellung nach außen. Also ein Psychopath und auch ein Narzisst, die wollen sozusagen von anderen geliebt werden und wollen gut dastehen, um ihr Ego entsprechend aufzubauen. Ob sie sich wirklich selbst mögen, weiß ich nicht. Und ich glaube, das ist vor allem bei Narzissten, bei sogenannten vulnerablen Narzissmus eben auch nicht der Fall. Also sie haben ein sehr fragiles Ego und versuchen genau deswegen auch ständig diese externe Selbstbestätigung zu bekommen.
Psychopathen sind schmarotzende Nutznießer des Systems. Professor Dominik Schwarzinger in SWR1 Leute, das schreiben Sie. Also das klingt ja nicht nach jemandem, mit dem man gerne befreundet wäre. Wieso fallen denn dennoch so viele Menschen auf Psychopathen rein?
Also zum einen mal zeigen die das natürlich nicht von Anfang an. Also wer jemanden ausbeuten möchte, schmarotzen möchte, eine parasitäre Existenz, wie es genannt wird, führen möchte, der muss sich diese Möglichkeiten ja erstmal schaffen. Das heißt, die Personen biedern sich an, sie schmeicheln sich ein, sie nutzen am Anfang nicht aus, sondern geben vielleicht auch etwas und schaffen es, dass sie Freunde von Menschen werden, dass man ihnen vertraut und dann fangen diese Dinge an.
Sie haben jetzt über die Masken der Psychopathen geschrieben. Wenn wir die einzelnen Masken jetzt nochmal so aufdröseln, was für Masken sind das? Sie haben eben schon über Scham gesprochen beispielsweise.
Also genau, das eine ist ein sehr charmantes, freundliches Auftreten, sympathisches Auftreten. Und das andere, was mit Maske vor allem auch gemeint ist, ist, dass sie eigentlich gesund wirken. Also der Begriff kommt aus der Psychopathieforschung von Hervé Cleckley, der das geprägt hat in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und der hat diese Menschen beobachtet und hat gesehen, dass die scheinbar gesund und scheinbar normal sind. Und er hat sogar gesagt, die wirken sogar fast besser und kompetenter als andere Menschen. Aber das ist eben eine Maske. Und darunter haben sie ja sehr negative Triebe etc., die sie dann ausleben.
Können Sie sich noch an die allererste Begegnung erinnern, wo Sie anschließend dachten, oh wei, da gibt es aber einige Anzeichen?
Ja, also nicht unbedingt Begegnung, weil ich die Person nicht so oft persönlich gesehen habe, sondern eher berichtet bekommen habe von einer Person, das war im beruflichen Kontext, wie diese Person agiert. Und da habe ich dann gedacht, oh wei, das war sogar eine Frau, das könnte eine Psychopathin sein. Und ich bin ihr Gott sei Dank nicht oft selbst begegnet. Und als ich sie gesehen habe, dachte ich, ja, das könnte stimmen. Und habe deswegen bewusst auch keinen weiteren Kontakt zu dieser Frau mehr aufrechterhalten.
Das wäre zum Beispiel eine wichtige Empfehlung. Anne Behles hat uns zum Beispiel geschrieben über Mail-in-Studio und sagt, was machen Psychopathen? Sie lügen wie gedruckt, sie betrügen permanent. Sie präsentieren sich als Pseudo-Gutmensch und ihre Empfehlung, jeglichen Kontakt abbrechen. Das ist also der beste Weg, sagen Sie.
Ja, wenn man die Möglichkeit hat, immer. So, sich mit Psychopathen nicht umgeben und wenn man sich mit ihnen umgibt, dann und das merkt, sofort raus. Nur haben leider nicht alle Menschen die Möglichkeit.
Gerade wenn es zum Beispiel um berufliche Strukturen geht, im Privaten mag das vielleicht dann noch einfacher sein, aber im Beruflichen sind Abhängigkeiten da. Wie lässt sich dann da am besten vorgehen?
Also zunächst muss man sagen, man muss, glaube ich, sehr gut prüfen, wie stark die Abhängigkeiten sind. Wenn man wirklich einen psychopathischen Chef hat, man leidet unfassbar darunter. Die Forschung hat gezeigt, dass das bis zu Depressionen führen kann. Und ja, es gibt ökonomische Abhängigkeiten. Man muss einen Kredit abzahlen fürs Haus oder wie auch immer. Aber wenn man irgendeine Möglichkeit hat, dort rauszukommen, wir leben in einem Land mit einem sehr guten sozialen Sicherungssystem. Es ist nichts dabei, auch mal ein halbes Jahr arbeitslos zu sein und sich beruflich umzuorientieren. Wenn man irgendeine Möglichkeit sieht, sollte man trotzdem die Trennung wagen. Wenn es eben, und dafür muss man Mut aufbringen und am Anfang auch vielleicht etwas Unangenehmes machen für sich und eine Unsicherheit eingehen. Aber es ist langfristig gesehen trotzdem das Bessere.
Das sagt sich jetzt nur so einfach. Die Probleme, die dann vielleicht anstehen, sind ja dann auch große Probleme. Deswegen die Nachfrage, gibt es nicht noch andere Mittel zu sagen, naja, diesen Psychopathen, denen muss man auch Grenzen aufzeigen, dass dieses Verhalten einfach nicht in Ordnung ist.
Ja, also das Wichtigste ist, sich hier eben nicht alleine dem oder der Psychopathin zu stellen, sondern sich mit im Kollegenkreis, natürlich auch im Freundeskreis, Familienkreis erstmal die Unterstützung zu holen, aber dann im Kollegenkreis sich da auch auszutauschen, dann natürlich zu mal über Arbeitnehmervertretungen, Betriebsräte etc. Zu gehen, entsprechende Anlaufstellen und sich sozusagen erstmal eine gewisse Rückendeckung zu holen, dass man nicht alleine ist. Und dann, ähnlich wie bei anderen Verfehlungen von Vorgesetzten, ist wichtig, Dinge zu dokumentieren. Ja, also was die zumal einem negativ Dinge antun oder entsprechend auch unlösbare Aufgaben geben, um einen später dann zum Beispiel dafür zu maßregeln. Das ist also sehr wichtig. Und dann ganz wichtig auch eine gewisse Stärke eben auch zeigen. Zeigen, dass man sich das nicht mit sich machen lässt, sachlich bleiben, sich nicht in eine Opferrolle begeben, weil der Psychopath wird dadurch ja auch angespornt. Der macht das ja nicht mit jedem. Er sucht sich ja Opfer aus. Und mit den einen funktioniert es besser, mit den anderen schlechter. Es gibt eine Studie dazu, bei wem psychopathisches Verhalten nicht wirkt. Und zwar bei den Menschen, die selbst ein bisschen psychopathischer sind. Ja, also die leiden da gar nicht drunter. Das macht denen nichts aus. Die lassen sich nicht ausbeuten, wenn man selbst diese gewisse psychische Härte hat. Wer die nicht hat, wird leichter Opfer. Und wenn der Psychopath das merkt, dass er es machen kann, dann wird er es immer weiter treiben. Deswegen ist wichtig, am Anfang oder wenn man es merkt, ein Stoppschild zu setzen und sagen, nee, das kannst du mit mir nicht weiter so machen.
Sie haben sich intensiv damit beschäftigt und können sicherlich auch die Fragen der SWR1-Hörerinnen und Hörer beantworten. Aus Neuses schreibt uns zum Beispiel Hanna und sie fragt, ich habe den Verdacht, dass patriarchale Kulturen den narzisstisch-psychopathischen Persönlichkeitstyp verstärkt hervorbringen. Wie sehen Sie das?
Ja, es ist sicherlich so, dass die Kultur, ob das eine Gesellschaft ist oder eine Organisation, das entweder fördert oder behindert. Und wie die Hörerin schreibt, gibt es eben gewisse Kulturen, die genau solche Verhaltensweisen sozusagen fördern und entsprechend dann eben solche Führer oder Führerinnen, das sind dann meistens Führer, das sind meistens Menschen, Männer, hervorbringen. Und das wird in diesen Gesellschaften, manchmal auch Organisationen, also auch erstmal positiv bewertet. Man sieht die negativen Aspekte dann eben später und vor allem dann eben zumal für kleinere Gruppen, Randgruppen in dieser Gesellschaft, die eben dann gerade nicht davon profitieren. Also es ist nicht für alle Menschen gut.
Andere Frage aus Konstanz von Christine. Lassen die Masken darauf schließen, dass es sich bei Psychopathen um eher sehr intelligente Menschen handelt?
Also im Durchschnitt nicht. Es ist so, dass es quasi keine, wenn man alle Psychopathen nimmt und die testet mit Intelligenztests, keine Korrelation zur Intelligenz gibt. Es wurde aber immer wieder vermutet, dass es ein paar sehr intelligente Psychopathen gibt und das stimmt wohl auch. Also welche, die sehr gut durchkommen mit ihrem Verhalten, zumal nie im Gefängnis landen, intelligente Verbrechen begehen etc. oder auch welche, die sehr weit hochkommen in der Wirtschaft, da muss ein gewisses Maß an Intelligenz vorhanden sein und sehr dumme Psychopathen lassen sich zumal eher erwischen. Aber das bedeutet nicht, dass Psychopathen automatisch intelligent sind. Es gibt hier keinen generellen Zusammenhang.
Aus Marbach fragt Randolph, inwiefern definiert man einen Unterschied zwischen einem Psychopathen und einem Soziopathen?
Ja, es gibt den Unterschied. Soziopath liest man eher von den Ergebnissen her. Ein Soziopath ist ein Mensch, der durch sein Umfeld, durch falsche Freunde etc., ich sag mal, ein Gangmitglied immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt gerät, gewalttätig wird, Verbrechen begeht, Diebstähle etc. und dann eben auch den Strafverfolgungsbehörden irgendwann auffällt. Das ist also etwas, das man an den Ergebnissen, an den konkreten Verhaltensweisen und Ergebnissen her sehen kann. Es gibt auch solche Psychopathen, die sowas machen. Aber es gibt auch sehr, sehr viele Psychopathen, die sowas überhaupt nicht machen. Die zumal sehr erfolgreich sind, Politiker, Führungskräfte, bei denen das komplett fehlt. Das heißt, da muss es einen Unterschied geben. Und der Unterschied ist tatsächlich in der wirklich tief in der Psyche, in den Hirnen von Psychopathen sichtbar. Das ist diese Angstfreiheit, diese Unemotionalität, diese Reuelosigkeit. Das zeichnet Soziopathen nicht aus. Und auch dieser erste Faktor von Psychopathie, der so nah an Narzissmus ist, dieses grandiose Selbst, dieses Charmante, dieses Manipulative, das haben Soziopathen eigentlich auch nicht. Also das sind die Unterschiede.
Jemand, der anonym bleiben möchte, fragt, ob sich Psychopathen denn jetzt erkennen würden, beispielsweise, wenn sie so eine Sendung im Radio hören?
Ja, ich gehe davon aus. Also viele Psychopathen erkennen sich natürlich. Es gibt ja viele Bücher darüber, schon lange Jahrzehnte Forschung dazu und auch Berichte in den Medien. Und die erkennen sich regelmäßig darin. Und die haben aber gar kein Problem damit, weil sie erleben sich ja als sehr funktional. Ihnen geht es sehr gut und sie kommen sehr, sehr gut damit durchs Leben und sind sogar quasi stolz darauf und haben ja gar kein Problem mit sich. Also die erkennen sich durchaus und nehmen das dann so an und sind vielleicht sogar sehr zufrieden damit.
Professor Dominik Schwarzinger bei uns in SWR1 Leute. Psychopathen können in allen Lebensbereichen auftauchen, das haben wir jetzt schon gehört. Wir haben jetzt gerade über das Berufliche gesprochen. Wie ist es jetzt im Privaten? Was sind da vielleicht so die ersten Anzeichen?
Ja, also was ich vorhin auch schon mal gesagt habe, die Leute machen sich erst sehr beliebt, biedern sich an, machen sich sympathisch, geben uns in gewisser Weise etwas und dann dreht sich das irgendwann um. Dann haben sie zum Beispiel mehr Erwartungen an uns, beuten uns aus, versuchen uns vielleicht auch zu manipulieren, von anderen Freunden wegzubringen, sodass wir nur noch mit ihnen befreundet sind. Solche Dinge natürlich, und man merkt es eben auch am Verhalten. Also wenn zum Beispiel ein Freund ständig in Schlägereien gerät oder viel zu viel trinkt oder betrunken Auto fährt. Also lauter diese ganzen Regelverletzungen, die sich nicht um die Konsequenzen scheren und nur für den eigenen Bedürfnisbefriedigung da sind. Wenn jemand solche Muster hat und gleichzeitig noch sehr, sehr kalt dabei wirkt, gewissenlos dabei wirkt, das sind schon dann Anzeichen. Und es geht vor allem, das ist sehr wichtig, um dieses Muster. Jemand ist nicht Psychopath, wenn er nur ein Fehlverhalten hat oder eine typische Sache macht oder ein Vergehen, sondern es muss sich dieses Muster zeigen. Dann kann man von dieser Störung sprechen.
Wäre es auch ein Muster, wenn sich jemand besonders kontrollierend verhält?
Kann sein, also das kann Teil des Musters sein, weil diese Menschen dann einen oft auch für sich selbst wollen. Also gerade in Partnerschaften oder so, ein sehr, sehr eifersüchtiger Mann, der seine Frau oder sein Mann von anderen Leuten fernhalten möchte, kontrollieren möchte etc. Das kann ein Kennzeichen sein. Es gibt aber sehr viele Menschen, die sowas tun, die überhaupt keine Psychopathen sind. Also das ist kein eindeutiges Merkmal.
Hier kommen Nachfragen von den SWR1-Hörerinnen und Hörern. Die Namen lassen wir jetzt mal weg. Aber da möchte jemand wissen, ist denn ein Psychopath überhaupt zur Treue fähig?
Ein echter Psychopath denke ich nicht, weil er möchte nicht treu sein. Er strebt nach ständiger Bedürfnisbefriedigung, auch sexueller Bedürfnisbefriedigung. Er hat gängigen Moralvorstellungen, dass man treu zu sein hat, davon hält er nichts. Er hat kein Problem damit, wenn die betrogene Person darunter leidet. Also warum sollte er es tun? Er hat für sich selbst nur Nachteile, weil er seinen eigenen Impulsen nicht folgen kann. Von dem her denke ich, ein echter Psychopath wird nie treu sein.
Da stellt sich natürlich die Frage, ist das dann am Ende überhaupt therapierbar und heilbar?
Nein. Also eine Psychopathie, wenn sie in erwachsenen Person schon ausgeprägt ist, ist nicht heilbar. Das gehört für einen der Vordenker der Psychopathieforschung, Robert Hare, auch zum Konzept der Psychopathie, diese Unheilbarkeit. Und das liegt einfach daran, dass das wirklich tief im Hirn, in der Hirnanatomie und auch in der Neurochemie sichtbare Abweichungen sind von normalen Menschen, von normalen gesunden Menschen. Und diese Dinge sind weder durch Medikamente noch durch irgendwelche chirurgische Eingriffe änderbar und schon gar nicht durch sowas wie eine Psychotherapie.
Wie ist das im Kindesalter, wenn jemand feststellt, weil mein Kind hat eine Veranlagung dazu? Was wäre der erste Schritt?
Also im Kindesalter muss man sagen, kann man noch etwas machen, weil Psychopathie ist zum ungefähr der Hälfte erblich und zur anderen Hälfte vom Umfeld und der Erziehung und der Entwicklung bedingt. Das heißt, da kann man noch was machen, im Unterschied zu Erwachsenen. Und wichtig ist hier eben, das zu erkennen und sich in extremen Fällen wahrscheinlich auch Hilfe zu holen von Spezialisten, also zu einem Psychologen oder Psychologin zu gehen oder zu entsprechenden Kindereinrichtungen für entsprechende Kinder. Und weil alleine ist das sehr, sehr schwierig und die meisten Menschen sind damit überfordert. Und was man dann eben sehr wichtig tut, ist, diese Kinder zumal nicht über gängige Dinge wie Drohungen, Strafen etc. zu versuchen zu erziehen, weil das überhaupt nichts bringt bei denen. Also man muss ihnen eher erklären. Man muss ihnen Ergebnisse ihrer Handlungen wirklich erklären, weil das diese Kinder nicht können, nicht selbst sehen können, zumal wie ein anderes Kind leidet, wenn es gequält wird. Man muss es dann eben wirklich erklären. Und man muss auch an ihren instrumentellen Nutzen etwas appellieren. Also im Sinne von, wenn du das nicht tust, dann hast du dadurch Vorteile. Ja? Also durch Drohung und Strafe lernen diese Kinder nicht, sondern man muss eher ihnen Dinge erklären, Folgen ihrer Handlungen erklären und an ihren eigenen Nutzenerwartungen appellieren.
Sie sagen, Psychopathie ist eine sehr stabile Eigenschaft. Würde das für diese Kinder dann bedeuten, dass sie womöglich eine lebenslange Therapie brauchen?
Also wie gesagt, es ist später nicht mehr therapierbar. Das heißt, man sollte am Anfang versuchen, durch eine gute Erziehung, durch ein gutes Umfeld, dass eben diese Anlagen zu psychopathischen Verhalten sich gar nicht erst ausprägen. Und dann wird dieser Mensch wahrscheinlich nie der netteste Mensch der Welt werden, aber er wird zumal kein schwerer Straftäter. Und das ist, denke ich, der Weg. Und wenn so ein Mensch dann sozusagen sein Leben lang in gewisser Weise eine Begleitung bekommt und ein förderliches Umfeld hat, dann kann man die schlimmsten Auswirkungen oft verhindern, aber eben nicht bei allen. Also manche Kinder, die das ganz extrem haben, die schon sehr früh extrem emotionskalt sind, anregungssuchend, denen ist wirklich schwer beizukommen. Viele von denen werden dann auch schon als Kind und Jugendlicher kriminell und das steigert sich dann eben auch und man geht in gewisse Karrieren, kriminelle Karrieren, hat dann auch vielleicht nicht mehr zumal den Kontakt zu Eltern, geht nicht freiwillig natürlich in eine Einrichtung oder Therapie und dann ist es sehr schwer und dann ist man da auf einer Bahn, die zu keinen guten Ergebnissen führt.
Also das Verhalten aufzeigen wäre da erstmal der erste wichtigste Schritt. Wie weit ist denn die Forschung überhaupt ganz generell beim Thema Psychopathie?
Die Forschung ist sehr, sehr weit. Also Psychopathie wird seit circa es wurde vor, ich sag mal, 200 Jahren oder so erkannt von Ärzten und Psychiatern und wird seit mindestens 50 bis 70 Jahren in der heutigen Konzeption eigentlich erkannt, in der klinischen Psychiatrie. Und es wird breit in der ganzen Welt an führenden Unis erforscht, bis hin zu, dass man die Leute in irgendwelche Hirnscanner schiebt und schaut, wie sich die Gehirne von denen aussehen, dass man Zwillingsstudien macht, etc., wie sich das über das Leben entwickelt. Also das ganze Instrumentarium der Psychologie und Psychiatrie wird eigentlich auf dieses Merkmal angewendet und die Forschung ist sehr, sehr weit. Man versteht, was die Teile davon sind, man versteht, wie es sich entwickelt, man hat Therapiemöglichkeiten sozusagen schon untersucht. Also das ist ein sehr gut erforschtes Merkmal eigentlich.
Sie sind Wirtschaftspsychologe und viele Unternehmen melden sich bei Ihnen, um sich beraten zu lassen. Sicherlich auch mit der Frage, was tun, wenn ein Psychopath unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist. Was ist Ihr erster Ratschlag?
Ja, also mein grundsätzlicher Ratschlag ist, sich mit dem Phänomen an sich auseinanderzusetzen, weil es ist manchmal einer oder eine, wo es auffällt und es gibt ein Opfer davon. Und man bleibt dann sehr schnell dabei und damit ist diese eine Person, also das Opfer, auch sehr stark im Fokus und der ganze Druck ist auf dieser Person. Und viel wichtiger ist, das auf eine allgemeinere Basis zu stellen und als Organisation sich insgesamt damit auseinanderzusetzen, welche Verhaltensweisen wünschen wir in unserer Organisation, welche nicht, welche Art von Führung wollen wir, welche nicht. Also das breiter anzulegen und das sollte schon bei der Personalauswahl anfangen, dass man entsprechend nach den Menschen sucht, die man möchte und bewusst schaut, dass man die versucht nicht einzustellen, die man eben nicht möchte. Und dann sollte es im Unternehmen entsprechend weitergehen durch Organisationsentwicklung, Führungstrainings. Also mit der ganzen Palette, die einem die moderne Personalarbeit auch eigentlich an die Hand stellt, kann man sich diesem Phänomen sehr breit widmen und somit auch den Druck von einer einzelnen Person nehmen.
Nur was Sie heute Vormittag gesagt haben, dass die Psychopathen so viele unterschiedliche Masken haben, macht es natürlich gerade in der Personalauswahl so schwierig. Und wenn dann jemand erstmal besonders charmant daherkommt und man denkt, man hat da eine Top-Mitarbeiterin, Top-Mitarbeiter und am Ende stellt es sich ganz anders raus. Also das macht die Personalauswahl doch ganz besonders schwer.
Ja, es ist absolut schwer und man darf auch nicht denken, dass man jeden und oder jede davon finden kann. Nur man kann, wenn man diese Dinge tut, zumindest die Zahl reduzieren. Und das ist bei vielen hundert oder tausend Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die Großunternehmen jedes Jahr einstellen, schon ein entscheidender Faktor. Ich sage nicht, dass man jeden finden kann, aber wenn man die Prozentzahl verringert, verbessert man damit sein ganzes Organisationsklima. Und nicht alle können sich perfekt maskieren und man kann eben auch versuchen, hinter die Maske zu schauen und darf sich eben nicht schnell blenden lassen. Also wenn jemand im Vorstellungsgespräch einem die tollsten Geschichten von sich erzählt und auch wie dem Unternehmen schmeichelt, dann muss man eben da auch sehr stark dahinter schauen und nachbohren und sich die ganze Biografie anschauen. Und vor allem muss man dann eben auch andere Dinge, die diese Person vielleicht eben zumal nicht hat in ihrem Lebenslauf, thematisieren. Ein Psychopath wird zum Beispiel eher nicht ehrenamtlich aktiv gewesen sein. Das bringt ihm ja nichts. Und dann kann man zum Beispiel sowas thematisieren, wenn jemand sagt, ja, ist so toll und mit Teams und wie auch immer, kann man zum Beispiel mal fragen, ja, warum haben sie sich denn nie in einer Organisation eingesetzt, die sich, keine Ahnung, um geflüchtete Menschen kümmert oder wie auch immer. Ja? Also man muss dann eben nachbohren und sich in diesen schnellen Antworten zufrieden geben. Das ist das eine. Und man kann Menschen vor allem durch gewisse Fragetechniken, Interviewtechniken natürlich in gewisse Situationen auch bringen. Zum Beispiel konkrete Führungssituationen, die diese Menschen dann in der Personalauswahlsituation sozusagen fiktiv beantworten müssen. Und da wird eine psychopathische Führungskraft eher einen härteren Führungsstil, einen erfolgsorientierteren Führungsstil an den Tag legen und eben nicht eher kollegial und solidarisch mit anderen sein. Und so kann man sich bestimmte Stile, Verhaltensstile von Menschen durchaus anschauen in der Personalauswahl. Ja.
Klingt in der Theorie super. Wird das in der Praxis denn so gelebt?
Viel zu selten natürlich. Die meisten schauen nach Positivmerkmalen. Hat jemand einen tollen Lebenslauf? Wie gesagt, schreibt jemand ein schönes Motivationsschreiben? Hat jemand gute Noten? Auf die, ich sage jetzt mal, negativen Aspekte, auf Risikofaktoren von Menschen wird in der Personalauswahl quasi kaum geschaut. Es gibt da eine gewisse Entwicklung so in den letzten Jahren. Die Gesellschaft ist weiter gekommen und so passen sich auch viele Unternehmen da entsprechend an, haben Verhaltenskodizes aufgestellt etc., Führungsrichtlinien und schauen auch mit in den Anforderungsanalysen sehr stark danach, aber das sind halt vor allem auch Großkonzerne, die entsprechend auch solche Personalabteilungen und ausgebildete Leute in dem Bereich haben. In der normalen Personalauswahl findet das in der Breite leider zu wenig statt.
Anders gefragt, gibt es nicht womöglich sogar Unternehmen, die genau nach solchen Merkmalen suchen, weil sie glauben, das ist erstmal effizienter, da kommt mehr rum, die Bilanz ist dann stimmiger, schneller erreicht man die Ziele. Also vielleicht setzen die Psychopathen sogar ganz gezielt ein.
Also ob sie bewusst nach Psychopathen suchen, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich suchen viele Unternehmen tatsächlich nach einigen Merkmalen von Psychopathen und denken, dass sie damit gewisse ihrer Kriterien auch erfüllen. Was sie eben aber sehen müssen, ist, dass sie dadurch andere Kriterien, zum Beispiel einen langfristigen Geschäftserfolg, ein gutes Organisationsklima, ein kreatives Umfeld, wo man vielleicht auch mal sozusagen vielleicht Fehler machen darf etc., damit abwürgen. Und das hat eben auch negative Konsequenzen. Also ich denke, wenn man sehr kurzfristig auf Ergebnisse schaut, dann mag das sinnvoll erscheinen. Langfristig und für die ganze Organisation ist das aber keine gute Idee.
Weil die Frage jetzt mehrfach aufkam, wir haben es eigentlich zu Beginn der Sendung schon beantwortet, aber Michael Dielmann schreibt auch gerade noch ins Studio, wieso gendern Sie Psychopath eigentlich nicht? Wird nur bei positiv besetzten Begriffen auch konsequent die weibliche Form genannt? Sie können es vielleicht nochmal gerade ausdrücken.
Ja, es hat den simplen Grund, wir schreiben das auch im Buch zu Eingang und erklären es in ein paar Kapiteln, dass Psychopathen sind in der Mehrheit Männer, vor allem die ganz schlimmen Exemplare. Und deswegen macht es in diesem Sinn nicht so viel Sinn zu gendern. Man gendert ja eigentlich, damit sich beide Geschlechter gleichmäßig angesprochen fühlen und Frauen zum Beispiel nicht marginalisiert werden, wenn man immer nur von Chefs spricht, weil es genauso Chefinnen gibt. Aber es gibt eben sehr wenig Psychopathinnen. Und wie Sie sagen, Frau Köster, wir haben das ganz am Anfang der Sendung ja auch thematisiert und ich habe auf die einschlägige Forscherin zu Psychopathinnen verwiesen. Wir kümmern uns vor allem um Psychopathen und deswegen sehen wir hier einmal vom Gendern ab.
In SWRs Leute kümmern wir uns natürlich auch um Psychopathinnen. Deswegen verweise ich an dieser Stelle auf die Sendung mit Lydia Benecke, die man natürlich auch noch bei uns in den Mediatheken abrufen kann. Frage an Sie aber, wenn wir über Hierarchien sprechen und Sie haben Chefinnen und Chefs gerade angesprochen. In diesen Strukturen sind Sie natürlich dann eben auch oben in der Hierarchie häufig angesetzt, die Psychopathen. Was denn dann tun, wenn es eben nicht der Mitarbeiter ist, sondern der Chef?
Ja, ganz, ganz schwierig. Also wenn es die alleroberste Position in der Hierarchie ist und diese Person ist ein Psychopath oder auch eine Psychopathin und man leidet unter dieser Person, dann muss man sich erstens überlegen, ob man das weiterhin möchte und mit sich selber vereinbaren kann, auch für diese Person zu arbeiten. Und ich weiß, wie schwierig es ist, einen Beruf zu kündigen, den man vielleicht auch mag oder den Mut aufzubringen, einen Karrierewechsel zu machen. Aber das muss jede Person, jeder und jede für sich selbst entscheiden, inwieweit sie das ertragen kann und inwieweit sie das gehen kann und muss dann die Entscheidung treffen, kündige ich oder bleibe ich da. Der Psychopath wird sich nicht ändern und er wird niemals nett sein und eine gute Führungskraft sein und man wird darunter leiden in den allermeisten Fällen und deswegen bin ich ganz persönlich dafür, dass man so schnell wie möglich hier einen Schlussstrich zieht und sich eine andere und bessere berufliche Karriere sucht.
Haben uns jetzt SWR1-Hörerinnen und Hörer auch geschrieben, dass sie das gemacht haben. Wichtiger Tipp an dieser Stelle noch von Manfred Kopp aus Reutlingen, der teilweise selbst im Betriebsrat engagiert war, sich Verbündete zu suchen. Also das wirklich nicht alleine versuchen, Grenzen aufzuzeigen, sondern gemeinsam. Das wäre auch ein Weg, ne?
Auf jeden Fall. Sich nicht selbst sozusagen in diesen Konflikt begeben, das allgemeine Fehlverhalten auch thematisieren, sich bei Betriebsräten abzusichern und sozusagen gemeinsam vorzugehen, nicht gegen die Person an sich, aber gegen das Verhalten der Person. Wenn die Person sich dann bereit ist zu ändern, ist das ja in Ordnung. Und deswegen niemanden sozusagen diffamieren und verteufeln, auch vorsichtig sein mit so einem Etikett wie Psychopath. Aber wenn man eben negatives Verhalten erkennt, dann das klar benennen, dagegen klar vorgehen und das am besten natürlich mit einer Arbeitnehmervertretung und als Team im Kollegium.
Sie beschäftigen sich mit dem Thema schon sehr lange, haben viele Bücher dazu veröffentlicht. Sie haben sogar einen Test entwickelt, wie man selbst herausfinden kann, ob man womöglich psychopathische Merkmale aufzeigt. Wie das?
Ja, also dieser Selbsttest, von dem Sie sprechen, den haben wir im Buch und das ist, kein wissenschaftlich sozusagen hochwertiger Test, den wir jetzt in einem Fachjournal veröffentlichen würden. Der ist dafür da, sich selbst wirklich einzuschätzen. Der hat die gängigen Aspekte der Psychopathie in Form von kurzen Beschreibungen zu einem Verhalten und Erleben und man kann sich selbst einordnen, ob das auf einen stark oder schwach zutrifft und bekommt dann eine Einschätzung, einen Gesamtpunktwert und kann sich so mit anderen Menschen sozusagen auch vergleichen. Also das ist, denke ich, was für den Alltagsgebrauch, für einen ganz persönlich. Dann haben wir aber auch einen echten psychologischen, einen eignungsdiagnostischen Test entwickelt und den auch in einem führenden deutschen Testverlag veröffentlicht und haben den jetzt auch schon in mehrere Sprachen übersetzt. Und das ist ein Selbstbeschreibungstest. Also Menschen müssen den selbst beantworten. Es ist kein Interviewverfahren, wie es auch gibt. Und der ist eher für die Personalauswahl gedacht, ja.
Dann herzlichen Dank für diese Einblicke heute Vormittag, Dominik Schwarzinger.
Sehr gerne, vielen Dank.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.